Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Dauerregen statt strahlendem Sonnenschein. Alarmstimmung im Trainingslager in Marbella. Außerdem, Karim Adeyemi erhält eine Geldstrafe. Spieler und Verantwortliche trauern dem Wechsel von Pascal Groß hinterher. Und in Sache mögliche Vertragsverlängerungen von Emre Can und Julian Brandt gibt es eindeutige Tendenzen. Doch was ist mit Schlotterbeck? Braucht es eine Deadline? Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen und herzlich willkommen im Fußballjahr 2026 und ich hatte es angedroht, natürlich geht sie weiter, die Dortmund-Woche, unser Podcast rund um den BVB. Zunächst mal tatsächlich frohes neues Jahr an alle unseren Zuhörern in erster Linie, bleibt gesund. Ich hoffe sehr, dass es ein gutes Jahr für euch wird und das hoffe ich natürlich auch für meinen, wie heißt das schön Norddeutsch, Co-Host Manni Sedelbauer. Hallo Manni, frohes neues Jahr auch dir.
Vielen lieben Dank, dir auch ein frohes neues Jahr euch da draußen.
Danke.
Natürlich auch, ich hoffe ihr seid gut reingerutscht. Bist du das, Olli?
Das bin ich definitiv, meinem Alter entsprechend schön, ruhig, weg, aber ich habe immerhin den direkten
Das klingt aber
Übergang.
Nicht nach dir.
Doch, doch, ich bin ja mittlerweile vernünftig geworden oder vernünftiger, als ich früher mal war. Und den Jahresübergang, also so alt bin ich dann doch noch nicht, den habe ich tatsächlich noch mitbekommen, habe mich nicht hingelegt. Das behalte ich mir dann vor, vielleicht für die Zeit in, sagen wir, 5 bis 10 Jahren, je nachdem. Nein, bin gut reingekommen und Manni, du bist auch gut reingekommen, hast du gesagt. Und tatsächlich konntest du ja auch eine richtig schöne Reise gleich zu Jahresbeginn absolvieren. Manni Sedelbauer ist nämlich in Marbella. Manni, wenn man den Namen Costa del Sol nennt, dann denkt man, ja, schön in der Sonne, der Sedelbauer.
Ja.
Ne? Aber ganz so habe ich mir sagen lassen, ist es nicht. Ne?
Naja, ich weiß nicht, Olli hat es davor schon bemerkt, ich habe so eine kleine Schnupfnase. Vielleicht hört ihr das auch so ein bisschen aus. Und ich glaube, das liegt unter anderem auch hier an dem Wetter und auch an meinen Packkünsten, weil ich war nicht so gut vorbereitet tatsächlich, dass es so viel hier regnen würde. Also wir sind hier seit dem 2. Januar. Für euch, es ist jetzt Montagmittag, 13 Uhr und seitdem haben wir extrem viel Dauerregen mitbekommen, also gerade dieser Sonntag, das war wirklich Wahnsinn, Olli, da sind Bäche runtergekommen, wir haben auf unsere iPhones, auf unsere Handys Unwetterwarnungen bekommen, laute Alarmsirenen schrillten durch Marbella, also
ich
das war
davon
schon,
gehört, ja.
Ja, das ist schon ein bisschen Ausnahmezustand hier, ich muss sagen, wäre man in Deutschland, würde man sagen, naja, ist halt einfach kein schöner Tag, aber hier bedeutet das dann doch etwas anders, weil sie eigentlich hier in Andalusien einfach Sonne pur gewöhnt sind und
ja,
das bekommen wir wahrscheinlich erst morgen wieder so richtig und dem sehnen wir auch alle herbei, also das steht fest, weil auch du, Olli, kannst dich eigentlich auch nur an gutes Wetter hier erinnern, oder? Vor 2 Jahren waren
ja,
wir zusammen hier.
Vor 2 Jahren tatsächlich.
Da bist du immer noch traumatisiert von meinem Balkon.
Och, ich habe ein bisschen gebraucht damals, um darüber hinwegzukommen. Wer uns schon länger zuhört, wird sich vielleicht erinnern. Manni Sedelbauer und ich haben unsere erste gemeinsame Folge der Dortmund-Woche damals in Marbella im Trainingslager aufgenommen. Und zu dieser Aufnahme bin ich, wir waren beide untergebracht in einem Hotel. Ich glaube, den Namen kann man nennen, weil das gibt's nicht mehr mittlerweile. Ist also keine Schleichwerbung. Das Hotel Senator hat es geheißen. Sagen wir mal so, ein eher zweckmäßiger Bau. Mit
gutem
Zimmern,
Frühstück.
Ja, das gab es allerdings, das muss man sagen, aber mit sehr unterschiedlichen Zimmern. Meins auf einen nicht ganz so heimlichen Innenhof hinausgehend, also der Balkon meines Zimmers, also mit wunderbarer Aussicht auf einen Parkplatz, viel mehr konnte ich nicht sehen, und Manni Seelbauer mit einem herrlichen Balkon mit Blick auf das Mittelmeer. Und da muss ich tatsächlich sagen, weißt du, erfahrener Sportjournalist, schon lange im Geschäft, kriegst einen neuen Podcast-Partner, gerade mal frisch dabei, gleich das bessere Zimmer. Ah gut, aber ich habe es dann runtergeschluckt und finde es auf jeden Fall schön, dass du an unser kleines gemeinsames Jubiläum denkst. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe tatsächlich auch schon mal eine Schlechtwetterphase in Marbella beim Wintertrainingslager miterlebt, ist ein paar Jahre her. Da hat es tagelang durchgeregnet und nachdem, was ich so gelesen habe, unter anderem von dir, was du geschrieben hast, der junge Mann war schon recht fleißig, es scheint dieses Jahr nicht viel besser zu sein, ne?
Ja, das ist richtig. Irgendwie hat man so das Gefühl, dieses schlechte Wetter verfolgt den BVB. War ja im Sommertrainingslager ähnlich, ne? Wenn du dich erinnerst, in Saalfelden, als sie jetzt zuletzt waren, da hat es ja auch zu Beginn alles runtergeregnet, was ging. Cristiano Ronaldo war doch auch kurz vor dem BVB dort. Die sind dann extra früher sogar abgereist. Stimmt. Also es ist schon bitter. Du fliegst extra 2000 Kilometer oder so, nur um gutes Wetter und perfekte Bedingungen zu haben. Und stellst dann fest, boah, so richtig gut ist es nicht, haben sie sich eigentlich anders erwartet. Wobei, Olli, du kannst da vielleicht mehr erzählen, schneit's nicht sogar in der Dortmunder Ecke?
Es hat geschneit. Aktuell ist es zwar richtig knackig kalt, also für Ruhrgebietsverhältnisse so richtig knallharte Wintertage sind ja eher selten, aber wir haben so um die 0 Grad herum, es schneit derzeit nicht, hat es aber die vergangenen Tage, also sagen wir mal so, kann man so oder so sehen, ich glaube, wir befinden uns beide gerade nicht in einer Traumwetterzone, während wir diese Folge aufnehmen.
Ja, und trotzdem beschwert sich hier auch wirklich keiner, weil du hast trotzdem draußen angenehme, ja, um die 15 Grad, von daher, das passt schon und die Bedingungen sind immer noch besser, glaube ich, als jetzt in Barkel sich auf dieses Spiel da am Freitag ja schon in Frankfurt vorzubereiten. Trotzdem musste der BVB, und das ist ja schon etwas, ja, was heißt kurios, etwas ungewöhnlich gewesen, nach der zweiten Trainingseinheit, also Freitag, Samstag haben sie noch trainiert, am Sonntag dann Trainingsanlage wechseln, sind dann ein bisschen weiter gefahren, weil dort die Plätze einfach deutlich besser waren als auf der eigentlich angedachten Anlage. Also da war der Rasen total tief, war ganz, ganz schwer zu bespielen und das bringt natürlich dann auch nichts. Sind umgezogen und Olli, ich weiß nicht, ob du schon was gelesen hast, war ganz witzig, weil es waren auch noch zwei andere Vereine auf dieser Anlage. Weißt du zufällig wer?
Nee, das weiß ich jetzt nicht.
Einmal Buddha Glimt, alter Bekannter, gegen die sie erst in der Champions League gespielt haben. Ich erinnere an dieses 2:2. Ich glaube übrigens, wenn sie das gewonnen hätten, wäre die Stimmung vielleicht auch nochmal ganz anders jetzt. Kommen wir später vielleicht nochmal zu sprechen. Also das war schon so ein kleiner Rückschlag. Das wäre schon sehr, sehr gut gewesen für diese Ausgangsposition in dieser Champions League, wenn man da gewonnen hätte, was ja durchaus möglich gewesen wäre. Und der FC Basel ist auch auf der Anlage mit, wer steht da im Tor, Olli?
Beim FC Basel, mein Gott, das erwischt mich, aber kälter als das Wetter hier in Dortmund ist. Ist das Roman Bürki?
Fast Marvin Hitz. Marvin Hitz spielt fast, dort. Ja. Jetzt bin ich aber auch gemein, ne? Du bist ja noch hier steckst ja in der Winterpause, ich wecke dich da auf und dann hau ich dir aber die Fragen da um die Ohren. Nein, also Marvin Hitz war da, gab auch ein sehr nettes Zusammentreffen dann mit Sebastian Kehl. Meinte Kehl dann tatsächlich nur so, Marvin, du stehst auf dem falschen Trainingsplatz. Also die haben direkt nebeneinander trainiert. Ganz, ganz netter Typ. Ich habe ihn zu meiner aktiven Reporterzeit ja nie kennengelernt, Olli, du aber schätzungsweise schon oder sehr wahrscheinlich schon. Ist ein guter Typ, oder, der Marvin Hitz?
Sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse, so habe ich ihn in Erinnerung, ist jemand gewesen, der auch dann, wenn er denn mal gespielt hat beim BVB, eigentlich immer einen guten Job gemacht hat. Also ich kann tatsächlich nur Positives über ihn sagen.
Ja.
Und dass er jetzt im fortgeschrittenen Alter seiner Karriere beim FC Basel spielt, Traditionsclub in der Schweiz. Ich glaube, das ist eine Sache, die Sinn macht von beiden Seiten aus. Und solche Trainingslager dieses Jahr vielleicht nicht ganz so, weil es sind nicht so viele Bundesligisten tatsächlich unterwegs.
Stimmt.
Es ist ja wirklich auch nur eine Mini-Winterpause, die es in diesem Jahr gibt. Aber in den vergangenen Jahren ist das immer recht angenehm gewesen, weil du triffst auf verschiedene Vereine, die dann da in der Nähe vielfach in Andalusien trainieren. Du triffst auf Spieler, die du früher noch aus der Zeit von Borussia Dortmund kanntest. Es hat ja noch immer nette Gespräche sozusagen am Rande der Bande gegeben. Deshalb habe ich eigentlich meine Aufenthalte in den Trainingslagern meistens genossen. Und Manni, wenn jetzt demnächst vielleicht das Wetter, ich habe mal eben gerade den Wetterbericht hier geöffnet für Marbella, es soll ja besser werden. Und wenn es tatsächlich besser werden sollte, vielleicht kannst du dann ja auch noch so ein bisschen die schönen Seiten von Andalusien genießen, bis du wieder zurückkommst.
Auf jeden Fall, das machen wir auf jeden Fall. Der Montag ist eh schon deutlich besser, später soll es nochmal einen kleinen Schauer geben, aber dann war es das für uns mit dem Regen hier, zumindest in diesem Jahr in Marbella. Fortuna Düsseldorf ist ja lustigerweise auch da, vielleicht gucke ich da morgen mal vorbei, weil morgen haben wir Porter ein bisschen Zeit, würde ich behaupten, weil ab morgen, ab dem Dienstag findet beim BVB alles hinter verschlossenen Türen statt, diese Vorbereitung auf Eintracht Frankfurt. Ich kann euch ja mal ein bisschen schildern, was bislang so los war an Terminen für uns, was wir erhaschen konnten, welche Blicke wir erhaschen konnten, um euch da auch so ein bisschen Einblick zu geben. Also am Freitag ist die Mannschaft ja erst gelandet, dann ging es natürlich ins Hotel, dann gab es noch eine Trainingseinheit, anschließend durften wir noch ein bisschen mit Niko Kovac plaudern, dann auch vor der Kamera, der hat uns dann ein paar Einschätzungen gegeben. Wir kommen gleich zu den thematischen Inhalten, da gibt es ja auch einiges zu besprechen, auch vieles, was auch vor Weihnachten schon liegen geblieben ist. Und ansonsten durften wir bislang zwei Trainingseinheiten angucken, auch gestern die Einheit, da stand vor allem, so dieses Offensivspiel in Überzahl, schwerpunktmäßig auf dem Plan, also das hat man deutlich erkennen können. Übrigens lief nicht ganz so rund, also der Kollege Christian Lob von der WAZ, liebe Grüße an der Stelle, hat mal sein Handy draufgehalten, weil er unbedingt mal ein Tor filmen wollte und ich glaube am Ende hat er 10 oder 12 Clips, wo die Überzahl spielende Mannschaft jemals den Ball verloren hat, aber das nur am Rande, ist ja Trainingslager, man darf ja noch Fehler machen. Und sonst gab es noch so kleine Zusammenkünfte, kleine Interviewrunden, einmal mit Waldemar Anton, mit Greg Kobel und eben am Montagmittag noch mit Sebastian Kehl, der auch noch über die ganzen Themen gesprochen hat. Also es ist einiges los bislang. Wie gesagt, ab morgen machen sie dann die Schotten dicht. Gestern Abend gab es dann noch einen Mannschaftsabend. Heute hat die Mannschaft frei. Dann starten sie ab morgen dann gezielt die Vorbereitung auf Eintracht Frankfurt. Der Verein, den Niko Kovac ja auch sehr, sehr gut kennt. Und es ist auf jeden Fall schön, das mal aus nächster Nähe mitzubekommen. Und es sind auch wieder einige Fans dabei. Also es gab auch einen Fanabend am Samstagabend, da wo dann Julian Brandt und auch Emre Can in einer Kneipe, in so einer Sportsbar sich unter die Fans gemischt haben. Das war auch sehr, sehr schön und ich glaube, diese Zusammenkünfte, hatte ich zumindest da das Gefühl, hat auch beiden Seiten sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil oft denkt man immer, vielleicht haben die Spieler gar nicht so Lust drauf, aber Julian Brandt und Emre Can sind, glaube ich, auch so die Typen, die dann auch wissen, worum es da auch ein Stück weit geht und haben das wirklich auch sehr, sehr gut gemacht und für die Fans ist das sowieso ein Highlight.
Ja, das denke ich auch. Und ich meine, zumal Emre Can, er hat ja auch da ein Interview gegeben jetzt in Marbella, von dem ich einiges gehört habe. Und das klang ja fast schon wie eine Art Liebeserklärung an Borussia Dortmund. Und hat dann ja auch gesagt, dass er extrem viel Vertrauen vom Verein bekommen habe in der Zeit, in der er mittlerweile da ist. Ist ja schon eine ganze Weile, also das übersieht man ja gerne, Emre Can, der seit 6 Jahren genau im Januar, kam ja damals im Januar von Juventus Turin, war zunächst ausgeliehen, seit 6 Jahren beim BVB ist, seit 2,5 Jahren Kapitän ist. Und ich glaube, wenn man diese Sätze auch vernommen hat, wenn die Verantwortlichen von Borussia Dortmund sie gehört haben, wo er halt gesagt hat, er hätte extrem viel Vertrauen vom Verein bekommen und er hätte auch seinerseits extrem viel Vertrauen in den Verein und dass er sich deshalb auch vorstellen kann, länger zu spielen. Auch sein Vertrag läuft ja aus. Ja. Ich glaube, das tut eigentlich allen ganz gut, mal einen Spieler zu haben, der sich sehr, sehr deutlich zum Verein auch bekennt.
Ja.
Das ist mir so haften geblieben. Und deshalb passt das eigentlich ganz gut ins Bild, wenn du davon erzählst, dass er dann auch es nicht unbedingt als reine Pflicht Übung nur empfunden hat, ja, wenn er dann mal einen Abstecher rüber zu den Fans macht. Also das,
ja, klar. Find,
das muss man an der Stelle mal sagen, das spricht auch für ihn. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist. Denn wir haben ja erlebt, Manni, gerade auch gegen Ende des vergangenen Kalenderjahres, dass man so den Eindruck hatte, boah, die Stimmung ist ein bisschen ausbaufähig beim BVB. Es gibt, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, ich will hier nicht dramatisieren, auch so leichte Entfremdungstendenzen, Fans sind auch unzufrieden gewesen mit der Spielweise etc. pp. Wirkt ein bisschen paradox, wenn man nochmal auf die Tabelle schaut, überhaupt keine Frage, Platz 2 zum Jahreswechsel, 7 Punkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Das ist alles schön und gut, aber man hatte so das Gefühl, stimmungsmäßig ist das ausbaufähig. Und ich glaube, aber du wirst es besser beurteilen können, du bist da vor Ort in Marbella. Ich glaube, dass da so ein Trainingslager, auch wenn die Zeit, die die Jungs haben, bis zum Wiederbeginn der Bundesliga am Freitag in Frankfurt ja recht knapp bemessen ist, aber so ein Trainingslager kann auch vor diesem Hintergrund gut tun, bisschen Teambuilding zu betreiben. Ja.
Auf jeden Fall, und das ist tatsächlich auch der Grund, das hat uns Niko Kovac auch direkt am Freitag so gesagt, wieso sie das machen wollten oder wieso er das unbedingt machen wollte. Da geht es gar nicht darum zu sagen, okay, ich lasse die Jungs jetzt 5 Tage lang Läufe absolvieren, dass sie richtig fit sind, weil fit ist der BVB tatsächlich in diesem Jahr. Das haben sie mehrfach unter Beweis gestellt. Es geht natürlich um Abläufe. Ich habe davor eben auch die Schwerpunkte angesprochen mit dem Überzahlspiel in der Offensive, dass da mal wieder ein bisschen mehr Gefahr entsteht. Aber es geht schon auch um viel Teambuilding. Das sieht man allein daran, dass sie jetzt 1,5 Tage eigentlich frei hatten. Klar, dann gibt es noch ein paar individuelle Einheiten oder ein paar Behandlungen und so. Aber es geht schon auch darum, einfach mal alle beisammen zu halten. Und da, das hat man ja auch bei der Club-WM gesehen, ne? Dass sowas schon etwas bewirken kann. Und Stand jetzt steht der BVB eben auf dem 2. Tabellenplatz in der Bundesliga, ist Bayernjäger Nummer 1. In der Champions League, wir klammern das Bodo-Glimt-Spiel mal so ein Stück weit aus, auch auf einem sehr guten Weg. Pokal gegen Leverkusen kannst du mal ausscheiden, aber auch da hast du ein ganz gutes Spiel gemacht. Und trotzdem, Olli, gebe ich dir recht, dass diese Stimmung schon ein bisschen eigenartig und seltsam ist. Wir haben auch mit Sebastian Kehl da heute so ein bisschen drüber gesprochen, weil ich finde, es ist wirklich schwer zu greifen. Und deshalb perfekt, Olli, dass du, wie du so schön gesagt hast, Co-Host hier bist, weil Sebastian Kehl meinte, naja, das haben sie eigentlich seit Jahren und Jahrzehnten bei Borussia Dortmund, dass es nie eine absolute Zufriedenheit gibt im Club. Und er sagt halt, sie finden schon ihren eigenen Weg, damit umzugehen. War es in den letzten Jahren auch immer so gut? Da war natürlich die Ausgangssituation oft zum Winter gar nicht mal so gut, aber gab es auch mal so ein Jahr, wo die Stimmung irgendwie deutlich positiver war?
Also im Grunde genommen...
Oder musst du da schon weit zurückgucken?
Ja, da muss man tatsächlich schon ein bisschen länger zurückgucken. Also ganz klar, die Stimmung war uneingeschränkt positiv in der Ära Jürgen Klopp. Wobei man sagen muss, auch Jürgen Klopp kam ja damals 2008. Er brauchte ja eine gewisse Zeit, um erstmal etwas aufzubauen. In seinen ersten beiden Spielzeiten hat es ja gelangt für eine Europa-League-Qualifikation. Ich glaube, das erste Mal war sogar noch UEFA-Pokal, so hieß das damals noch, Qualifikation. Und erst dann mit den beiden Meistersaisons 2010, 2011, besonders dann 2011, 2012, als man das Double gewonnen hat, als man die Bayern dann ja auch noch nachdem er die Meisterschaft schon verteidigt hatte, erfolgreich im DFB-Pokalfinale 5-2 regelrecht weggefiedelt hatte. Das war so stimmungsmäßig wahrscheinlich das uneingeschränkt Positivste aus der jüngeren Vergangenheit von Borussia Dortmund. Und danach gab es eigentlich auch immer so verschiedene Dinge, die dann selbst in durchaus erfolgreichen Zeiten, ich erinnere mich noch an das erste Jahr unter Thomas Tuchel, wo die Mannschaft wirklich einen traumhaft guten Fußball gespielt hat, aber auch da hatte man das Gefühl, es gibt so ein paar, wahrscheinlich die Umstellung von Klopp zu Tuchel, die waren ja grundverschieden, diese beiden Trainertypen, was dann auch für ein bisschen Missstimmung im Verein gesorgt hatte. Danach gab es auch Phasen, wo es durchaus erfolgreich war unter Lucien Favre, aber auch da hakte es an der einen oder anderen Stelle stimmungsmäßig. Also Favre ging sehr vorsichtig immer mit Saisonzielen um. Vereinsführung hätte das auch gerne mal ein bisschen anders gehabt. Uneingeschränkt positiv, die Stimmung durchgehend positiv. Da muss man wirklich sagen, da muss man lange, lange zurückgehen. Mhm. Und auch, du hast die letzten Jahre angesprochen, da ist es ja so gewesen, dass man in der Liga ja, wenn man mal diese Saison 2022-23 nimmt, wo man um ein Haar Meister geworden wäre, und da kam man auch schon aus einer sehr schlechten Ausgangsposition heraus zur Winterpause. Also man hat eine sehr erfolgreiche Rückrunde, letztes Spiel gegen Mainz mal ausgeklammert gespielt. Da war das natürlich ein Stimmungsdämpfer. Und in der Saison darauf Champions-League-Finale erreicht, eigentlich für einen Verein wie Borussia Dortmund ein riesiger Erfolg. Trotzdem gab es einen Trainerwechsel. Also da hat Sebastian Kehl schon recht. Borussia Dortmund ist ein großer Verein. Borussia Dortmund ist ein Verein mit sehr hohen Ansprüchen. Gerade auch die Fans haben sehr hohe Ansprüche. Tut sich aber schwer, diesen Ansprüchen immer gerecht zu werden, weil es halt in der Regel einen bis zwei, gab ja auch noch Bayer Leverkusen mit dieser Ausnahmesaison, Clubs in Deutschland gibt, die halt ja untouchable, unerreichbar für den BVB sind. Das ist das sozusagen das naturgemäße Dilemma, in dem sich Borussia Dortmund eigentlich immer findet. Und in diesem Jahr, um darauf mal zurückzukommen, habe ich so den Eindruck, ja, man hat eine nachhaltige Konsolidierung hingelegt. Man hat, glaube ich, tatsächlich sogar die beste Punktausbeute zum jetzigen Zeitpunkt der Saison seit 7 Jahren einfahren können in der Bundesliga. Man ist auch in der Champions League aussichtsreich noch im Rennen, also im Kampf ums Achtelfinale oder zumindest um die Playoffs. Trotzdem, es ist an der ein oder anderen Stelle eine Unzufriedenheit zu erkennen. Hängt vielleicht mit den Umwälzungen im Verein insgesamt zusammen. Da gab es ja diese Missbrauchsaffäre, dann gab es diese Diskussionen auf den Mitgliederversammlungen über Sponsoring, wie weit soll man sich kommerzialisieren, das ist das eine. Auf der anderen Seite, ja, auch diese ganzen seit geraumer Zeit jetzt schwelenden Vertragsgespräche, Spieler, die sich nicht so richtig committen wollen, sei es Schlotterbeck, sei es Adeyemi, das sind alles so Dinge, die dann auf die Stimmung drücken. Und damit musst du klarkommen, damit musst du irgendwie umgehen. Denn ich meine, du kannst dir die Situation ja nicht schöner malen, als sie tatsächlich ist. Das ist nun mal Faktum, dass ein Nico Schlotterbeck überlegt, ob Borussia Dortmund, drück's jetzt mal provokant auf, noch gut genug für ihn sein wird in der Zukunft. Und die gleiche Frage wird sich in Karim Adeyemi offenbar auch stellen.
Ja, auf jeden Fall. Gibt natürlich auch viele, die sagen, ohne uns jetzt da immer in Schutz nehmen zu wollen, die sagen, naja, die schlechte Stimmung macht noch ein Stück weit die Medien. Aber ich glaube, es gibt schon sehr, sehr viele Themen, die haben sie sich selber eingebrockt. Und da sind nicht wir verantwortlich, dass Adeyemi beispielsweise in Gladbach nach seiner Auswechslung in die Kabine gehen will, dass Guirassy beim Elfmeter den Ball nicht hergeben will, dann auch sauer ist und so. Also das sind ja Themen, die machen ja nicht wir. Also das leistet sich ja ein Stück weit der Verein und die Spieler selbst. Und deshalb würde ich mal sagen, Olli, du hast jetzt schon ein paar Namen in den Mund genommen. Wir gehen einfach mal ein paar Spieler durch, weil es gibt einfach ganz, ganz viele Themen aktuell, über die wir in der Ausgabe noch sprechen wollen. Und es gibt natürlich auch viele Themen, die schon vor Weihnachten im Raum standen, wo es dann einfach nicht gereicht hat, weil dann eben alle direkt in den Urlaub gesaust sind. Beispielsweise Karim Adeyemi, wir erinnern uns, bei diesem 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach in der 60. Minute ausgewechselt worden. Kein gutes Spiel gemacht, war sauer, wollte dann eben in die Kabine. Sebastian Kehl hat ihn dann gerade noch gepackt und dann wurde eben ganz klar nach dem Spiel gesagt, es wird eine Strafe geben. Jetzt wurde natürlich viel diskutiert, was für eine Strafe gibt's. Und das hat der Sportdirektor heute zu uns am Montagmittag selbst zu dieser Causa gesagt. Fest steht, es gibt jetzt auf jeden Fall eine Strafe, aber wie sie ausfallen wird und wohin das Geld fließt, ja, da wird noch ein kleines Geheimnis gemacht.
Wir haben ihm das nochmal klar gemacht. Wir hatten das Gespräch, das war aber in einem sehr guten Rahmen. Karim hat auch nicht mehr verhandelt. Karim hat das am Ende akzeptiert, ohne dass ich die Summe in irgendeiner Form bestätige, die in den letzten Tagen hier rumgegeistert ist. Aber ich glaube, Karim hat verstanden, dass sein Verhalten in dem Moment nicht gut war. Es war trotzdem emotional. Und dafür war ich auch selber Spieler, Lars war Spieler, wir alle wissen, wie es nach dem Spiel manchmal ist und wie man frustriert auch ist, deswegen, das Thema ist erledigt. Karim ist ein guter Junge, er gibt hier Gas im Training, er hat in den letzten Tagen wirklich richtig gut trainiert, er lässt sich auch von den ganzen Randerscheinungen nicht wirklich ablenken, er ist fokussiert, das gefällt mir an dem Jungen, aber an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, muss man dann auch mal gemeinsam ein ernstes Wort sprechen. Das haben wir getan und trotzdem, weiter geht's.
Ja, soweit Sebastian Kehl. Ich meine, das wäre auch noch schöner, wenn Karim Adeyemi da jetzt noch versucht hätte zu verhandeln über diese Geldstrafe. Ich glaube, das wäre nicht so richtig gut angekommen. Es soll jedenfalls, auch wenn Sebastian Kehl nachvollziehbarerweise die Summe jetzt nicht nennen wollte, eine recht saftige Geldstrafe sein. Die Bild hat ja auch berichtet, dass er rund 100, ach Gottes Willen, aber ja, fast nah dran, rund 90.000 Euro zahlen müsse.
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen weniger. Also es wird sich irgendwo in einem fünfstelligen Rahmen bewegen. Meine Infos sind, dass es ein bisschen weniger ist. Also es ist auf jeden Fall eine Strafe, glaube ich, die er merken sollte. Wobei auch da, viele sprechen ja von ganz saftiger Strafe und so. Wenn man dann wieder bedenkt, was er verdient. Ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, klar tut das dann schon auch weh, das Geld, das wollen wir nicht kleinreden, aber es soll eher als Erziehungsmaßnahme fungieren und ich bin gespannt, Olli, ob er es jetzt kapiert hat. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in der Runde vielleicht noch das ein oder andere Thema abseits des Platzes zu Adeyemi bekommen. Ich meine das auch gar nicht irgendwie ironisch oder mache mich darüber lustig. Ich glaube, es entspricht einfach seinem Typ, sich einfach auch mal aus der Emotion sich zu gewissen Aktionen hinreißen zu lassen. Gucken wir mal, beobachten wir weiter.
Ich bin auch gespannt.
Ja, können wir auch alle sein. Wenn jemand eine andere Meinung von euch da draußen hat, gerne her damit. Hören wir natürlich uns immer gerne an oder lesen wir auch sehr gerne durch. Olli, lass mal ein bisschen über die Transfers sprechen.
Ja.
Januar ist, wie bekannt, Transferfenster. Und da gab es ja schon gleich zum Auftakt in das neue Jahr einen sehr, sehr großen und wie ich finde sehr, sehr überraschenden Transfer. Kam für mich ehrlich gesagt auch ein Stück weit aus dem Nichts. Pascal Groß hat den Verein wieder verlassen in Richtung England, ist zurückgekehrt zu Brighton Hove Albion. Und bevor ich jetzt deine Einschätzung höre, Olli, und wie überrascht du warst, wollen wir mal hören, was Nico Kovac und Waldemar Anton zu diesem Abgang gesagt haben. Beide wirkten sehr, sehr bedrückt, dass Pascal Groß jetzt nicht mehr in der Mannschaft spielt.
Ja, bei Pascal, das tut mir persönlich sehr weh, denn ich habe ihn sehr geschätzt als Menschen, aber auch als Spieler. Aber klar, er hat jetzt nicht die Einsatzzeiten gehabt, die er sich erwünscht hat, die er sich auch vorgestellt hat. Er möchte zur WM, das ist ein erklärtes Ziel und wir sind dann auch so verblieben, dass wir ihm keine Steine in den Weg stellen wollen. Wenn er sich verändern möchte, dann sind wir natürlich dafür offen, denn das eine ist natürlich hier zu sein. Er war immer motiviert, er war ein Vollprofi, sowas wünscht sich jeder Trainer, aber ich habe natürlich auch eine Verantwortung ihm gegenüber. Es ist eine große Möglichkeit, zur WM zu fahren und die wollte ich ihm nicht verbauen, beziehungsweise der Club. Und deswegen denke ich mir, ist die Entscheidung, dass er geht, für ihn eine gute.
Ja, Pascal ist über die letzten Monate ein sehr, sehr guter Freund geworden. Wie gesagt, wir haben nebeneinander gewohnt. Ist natürlich sehr, sehr schade. Ich glaube, wenn man Pascal in der Mannschaft hat, auch als Charakter, es ist immer vorteilhaft und positiv. Ich wünsche ihm einfach nur alles Gute. Ich hoffe, dass wir uns dann im März bei der Nationalmannschaft wiedersehen können. Aber ja, und es ist natürlich sehr traurig für mich persönlich, für uns als Mannschaft aber auch, weil ich glaube, er hat uns auch in vielen Spielen und auch im Training als Mensch, als Spieler auch sehr, sehr gut geholfen.
Ja, sagen wir mal so, da klang eine relativ hohe Wertschätzung mit durch, bei beiden eigentlich, bei Niko Kovac und auch bei Waldemar Anton. Zu Waldemar Anton in dem Zusammenhang noch zu erwähnen, die beiden waren Nachbarn, haben also relativ viel miteinander zu tun gehabt in Dortmund, sind auch miteinander befreundet seit dieser Zeit. Deshalb, die verstehen sich halt sehr, sehr gut. Es ist auch davon auszugehen, dass Waldemar Anton sehr wahrscheinlich schon länger in die Gedankenspiele von Pascal Groß eingeweiht war, dass er, was ja auch nachvollziehbar ist, nachdem er gemerkt hat, okay, ich komme ja einfach nicht mehr so wie in der vergangenen Saison auf meine Einsatzzeiten, ich bin mittlerweile in einem fortgeschrittenen Fußballalter, ich habe im Grunde genommen, machen wir uns nichts vor, noch einmal eine Chance, wenn auch die Chance schon deutlich kleiner geworden ist in den vergangenen Monaten, mit zu einer Weltmeisterschaft zu fahren. Und ich will nichts unversucht lassen, um die dann vielleicht doch noch zu nutzen. Also ich kann, muss ich ganz ehrlich sagen, mich hat es auch überrascht, Manni, keine Frage, dass es jetzt so schnell gegangen ist. Ich kann seine Beweggründe für diesen Wechsel allerdings nachvollziehen. Denn
ja, absolut.
Das macht aus seiner Sicht Sinn, das jetzt tatsächlich nochmal zu versuchen, denn er weiß ja auch, wohin er geht. Er kehrt zurück zu Brighton Hove und dort wird er sehr, sehr geschätzt. Hat ja, glaube ich, auch mit Hürzeler, dem deutschen Trainer von Brighton, immer den Kontakt gehalten, hat er jetzt auch erklärt. Also das macht aus seiner Sicht schon relativ viel Sinn. Na gut, und aus Sicht von Niko Kovac, es ist ja nun mal so, dass er ihm nicht hätte im Hinblick auf die kommenden Bundesligaspiele jetzt mehr Einsatzzeiten unbedingt in Aussicht stellen können. Also die Situation im zentraldefensiven Mittelfeld von Borussia Dortmund haben wir oft genug bewertet. Ist so, dass es dort eine gewisse Auswahl an Spielern gibt und dass ein Jude Bellingham jetzt etwas mehr Einsatzzeiten hat als ein Pascal Groß. Das liegt auch irgendwo in der Natur der Sache. Der BVB hat 30 Millionen Euro für ihn bezahlt. Marcel Sabitzer ist ein Spieler, der einen sehr hohen Wert hat. Felix Metscher, sein Wert steigt mehr und mehr für Borussia Dortmund. Also, ich kann es verstehen. Obwohl ein bisschen Wehmut bei mir eigentlich auch da ist. Denn
total.
Er war auch uns gegenüber und Journalisten gegenüber eigentlich immer ansprechbar, immer ein guter Gesprächspartner, bei dem du auch gemerkt hast, der hat schon einiges gesehen von der Fußballwelt. Der kann gewisse Vorgänge auch gut und unaufgeregt einordnen. Ja. Also insofern
inhaltlich vor allem ganz, ganz stark. Ne? Der
exakt,
hat einen ganz, ganz
exakt.
Hohen Sachverstand, nicht nur vom Fußball allgemein, vom Sport. Also mit dem kannst du auch über die NFL, ich glaube sogar auch Basketball, über nahezu jeden Sport sprechen. Also der ist wirklich top informiert, ist auch im positiven Sinne, und da sagt er auch selber, echt ein Sportfreak, verfolgt er sehr, sehr viel. Und ich fand ihn auch so zwischenmenschlich oder finde ihn zwischenmenschlich einen ganz, ganz angenehmen Typen. Und ja, ich glaube, Olli, wir drücken ihm beide die Daumen, dass er in Brighton seine Einsatzminuten bekommt, weil wenn er gespielt hat, war das ja auch absolut verlässlich, ne? Er passt halt, glaube ich, so mit seiner Art, wie er spielt, jetzt aktuell nicht ganz so rein, zumal du hast die Konkurrenz angesprochen, die halt auch enorm gut ist, aber ich könnte mir auch sehr, sehr gut vorstellen, auch Julian Nagelsmann hat ja eine sehr hohe Meinung von ihm, dass wenn er seine Spielminuten bekommt in Brighton, dass er dann auch für die deutsche Nationalmannschaft im März, spätestens dann auch im Sommer bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko auflaufen kann. Und dafür, glaube ich, Olli, kann ich für uns sprechen. Drücken wir ihm ganz, ganz fest die Daumen.
Das tun wir.
Pascal Groß, aber nicht der Einzige, der schon weg ist, der schon den Verein verlassen hat, sondern auch Cole Campbell. Olli, das schwirrt ja eigentlich schon seit längerer Zeit umher. Der war super unzufrieden, hat ja auch schon einen Wechselwunsch bei den Verantwortlichen um Lars Ricken und Sebastian Kehl hinterlegt. Und nun ist eben klar, das haben wir auch vermeldet, dass ihn die TSG Hoffenheim, das ist vielleicht so ein bisschen überraschend, ausleiht bis Saisonende. Der BVB kassiert da um die 1,5 Millionen Euro für diese Leihe und danach hat die TSG auch noch eine Kaufoption, so in etwa 10, 11 Millionen Euro. Für mich auf jeden Fall ein Transfer, der Sinn macht und ich finde auch, was man finanziell bekommt, kann sich auch sehen lassen. Für einen Spieler, der in der Spielzeit gerade mal 16 Minuten auf dem Feld stand.
Ja, definitiv. Ist immer alles eine Frage der Perspektive und die Perspektive für Cole Kempe, die war jetzt in Dortmund eigentlich nicht mehr so gegeben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und wenn ich dann sehe, was sich gerade in den vergangenen Monaten bei der TSG Hoffenheim getan hat, dann ist das sicherlich gerade für einen jungen, ambitionierten Spieler, ist ja gerade mal 19, ein sehr, sehr gutes Pflaster. Ich könnte mir vorstellen, dass das möglicherweise genau der richtige Ort ist. Die Spielweise ist ja seitdem Christian Ilzer, der österreichische Trainer, da ist in Hoffenheim, relativ stark auf Konter ausgerichtet. Also da kann er dann als Rechtsaußen tatsächlich auch seine Schnelligkeit einbringen. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine gute Station für ihn sein wird, um in seiner noch sehr, sehr jungen Karriere dann auch den nächsten Schritt zu gehen.
Ja, ich bin aber trotzdem sehr gespannt. Die Hoffenheimer ja auch nicht so schlecht in dieser Spielzeit, ne? Ob er da deutlich mehr Spielminuten bekommt. Ich habe mir mal die Mannschaft angeguckt.
Ja.
Ich glaube, gerade so auf den Außen ist da vielleicht tatsächlich die Möglichkeit. Und ich lehne mir jetzt mal ein bisschen, ja, wahrscheinlich auch nicht allzu weit aus dem Fenster. Ich würde sagen, mehr Spielminuten als in Dortmund bekommt er auf alle Fälle. Hoffenheim, aber das noch nachzureichen. Platz 5, ne? Nach dem 16. Spieltag. Vielleicht sogar die Überraschung, ne?
Ja, ein Konkurrent um die Champions League-Ränge mittlerweile, ja. Das muss man deutlich sagen. Da hat sich richtig was entwickelt. Es ist ja auch so, dass in Hoffenheim nach wie vor nicht unbedingt mit Kleingeld bezahlt wird. Das denkt man immer so ein bisschen, weil der Verein ja in den vergangenen Jahren eher so, ich sag mal, als graue Maus wahrgenommen worden ist. Ja. War ja zwischenzeitlich auch dann vornehmlich im Abstiegskampf beschäftigt. Also da hat sich richtig was entwickelt. Deshalb glaube ich schon, dass Cole Kempe da eine gute Basis vorfindet. Freifahrtschein für ihn wird es da allerdings, das hast du richtig durchklingen lassen, glaube ich auch nicht geben. Also nee. Dafür ist da die Konkurrenz auch stark. Und es gilt halt grundsätzlich, und da kann ich nur Niko Kovac zitieren, die Leistung muss halt stimmen. Egal, ob du ein älterer Spieler bist, ob du ein jüngerer Spieler bist, da musst du halt zeigen, was du drauf hast. Auch das ganz interessant, hat zwar jetzt nichts mit Transfers zu tun, aber es sind ja diesmal auch ein paar junge Spieler mitgegangen nach Marbella. Das heißt, Niko Kovac will ja auch möglicherweise bewusst ein Zeichen ausstrahlen, ey, pass auf, auch bei mir bekommen junge Spieler ihre Möglichkeit, sich zu zeigen. Nur sie müssen wahrscheinlich etwas mehr zeigen, als sie bei anderen Bundesliga-Trainern zeigen müssen, um dann tatsächlich auch Spielzeit in der Bundesliga oder in der Champions League zu bekommen.
Ja, auf jeden Fall. Also du hast sie schon angesprochen, Moussa Kaba, auch ein BVB-Eigengewächs, Mathis Albert und Samuele Inacio. Beide machen, oder alle drei machen eigentlich einen sehr, sehr engagierten Eindruck. Moussa Kaba ist ja so einer eigentlich, der so diese Sehnsüchte der BVB-Fans, endlich mal wieder jemand aus dem eigenen Stall, ne, aus der eigenen Jugend, wenn es der mal wieder schaffen würde, ist ein Sechser, 1,96 oder 1,97 groß, also eine ziemliche Erscheinung, muss man sagen, wenn man sich die anderen beiden Youngster da anguckt, also der überragt ja fast alle, ich glaube genauso groß wie Gregor Kobel, der wäre tatsächlich ja auch für diese Position prädestiniert, ne? Für diese Sechser-Position ist er auch ein ganz klassischer Abräumer, aber auch da hat Niko Kovac natürlich auch gesagt, ne? Unten, also in bei der U23 oder in der Jugend sind sie halt die Besten, das sind sie hier halt nicht und das müssen sie sich hart erarbeiten, aber wie gesagt, machen sehr engagierten Eindruck und alle drei sollen auch, das ist eigentlich der ganz, ganz fixe Plan, spätestens im Sommer auch zum Profikader dazustoßen. Also den traut man auf jeden Fall sehr, sehr viel zu. Auch eigentlich Julien Duranville aber bei dem ist die Situation eigentlich genauso wie bei Cole Campbell auch. Auch unzufrieden mit seinen Einsatzminuten, ja. Dann auch mit einer Verletzung in die Saison gekommen, mit seiner Schulter-Eckgelenkssprengung, so bezeichnet man das, glaube ich. Und auch für ihn sucht der BVB aktuell nach einem Abnehmer, ähnlich wie bei Cole Campbell schätzungsweise. Soll das ein Leihgeschäft werden bis zum Sommer, um den jungen Spielern einfach Spielpraxis zu geben. Das betont immer jeder, dass das wirklich das A und O ist. Und unglücklich für die Juwele, für die Youngster und auf der anderen Seite gut für den BVB ist natürlich auch, dass fast niemand verletzt ist. Also wenn man auf die letzten Jahre zurückdenkt, da wäre vielleicht die Chance deutlich höher gewesen für diese Talente, Minuten zu bekommen. Das hast du in dem Jahr so gut wie gar nicht, und für die Talente heißt das eben, sich gedulden, reinhängen, sich weiter zeigen, um dann eben auch zu hoffen, dass Kovac ihnen dann auch mal eine Chance gibt. Olli, wir müssen aber auch über Spieler sprechen, die sind genau das Gegenteil von den jungen Talenten, sondern die Spieler, die schon relativ lange im Verein sind. Zwei der dienstältesten Spieler sind Julian Brandt und Emre Can. Du hast gesagt, Emre Can vor 6 Jahren zum BVB gestoßen. Julian Brandt ist sogar schon 7 Jahre im Verein, ist 2019 zum BVB gekommen, also nochmal ein halbes Jahr länger als Emre Can. Und von den beiden, genauso wie bei Niki Süle, laufen die Verträge aus. Die Tendenz, so wie ich das mitbekomme, wie auch meine Infos sind und wie sie sich verdichten, sind die, dass der BVB mit Julian Brandt und Emre Can gerne noch verlängern würde. Wahrscheinlich deutlich leistungsorientiertere Verträge anbieten, also nicht mehr so ein hohes Fixgehalt. Sie beide sind ja nach wie vor auch Spitzenverdiener. Olli, jetzt gibt es natürlich die, die sagen, ja, du weißt, was du bekommst, absolut verlässliche Spieler, das macht absolut Sinn. Und dann gibt es auch die unter euch, die sagen, irgendwann musst du auch mal so einen Umschwung, einen Cut machen. Und wenn du jetzt wieder mit denen verlängerst, mit Spielern, die ja zur nicht gerade erfolgreichsten BVB-Generation gehörten, sendest du auch wieder ein falsches Zeichen, was den Umbruch betrifft. Zu welcher Fraktion gehörst du, Olli?
Ja, ich würde das sogar noch um eine weitere These erweitern. Es gibt nämlich noch einen dritten Aspekt, der gerade aus wirtschaftlichen Gründen nicht zu vernachlässigen ist. Man muss es ja einfach mal so sehen, wenn du jetzt nicht verlängerst mit Brandt, mit Can und übrigens auch mit Niklas Süle in dem Zusammenhang, bedeutet das, dass du 1, 2 oder 3 werthaltige Spieler im Sommer ohne Ablösesumme ziehen lassen musst. Und allein aus kaufmännischer Sicht ist da die Überlegung durchaus angebracht zu sagen, ich rede mal, vorausgesetzt die Spieler wollen das auch, über eine Verlängerung. Idealerweise, und da wären wir schon bei einem weiteren Aspekt, idealerweise, die Spieler erklären sich dazu bereit, wie heißt das so schön, zu reduzierten Bezügen zu verlängern. Dann könnte das eine Win-Win-Situation sein, weil du dann ja immer noch die Möglichkeit hättest, beispielsweise, wenn nicht so viel Gehalt gebunden wird, zu sagen, in Zukunft, wenn auf der ein oder anderen Position die ein oder andere neue Möglichkeit sich für dich ergibt, sei es auf dem Transfermarkt, sei es in Form der Weiterentwicklung eines jungen Spielers, der dann irgendwann aus der Jugend zu dir stößt, dass du dann auch sportlich umdenken kannst und vielleicht immer noch die Möglichkeit hättest, den anderen Spieler zu transferieren. Also insofern, man sollte nicht außer Acht lassen, auslaufende Verträge nicht zu verlängern, bedeutet immer, du verlierst Spieler, die ja nach wie vor einen gewissen Wert dastehen, sozusagen, zumindest was die Ablösesumme angeht, zum Nulltarif. Das sollte man unter Umständen verhindern. Im Übrigen, wenn ich die Leistungen der Spieler jetzt mal sehe und den Wert der Spieler versuche zu berücksichtigen, dann muss ich sagen, bei Julian Brandt gibt es eine klare Tendenz, eine Aufwärtstendenz in den letzten Jahren. Emre Can hat in diesem Jahr auch wieder Verletzungsprobleme gehabt. Du hast recht, beide Spieler sind schon relativ lange da. Beide Spieler gehören jetzt nicht unbedingt zu den allergrößten Publikumslieblingen in Dortmund, aber sie stellen nach wie vor einen gewissen sportlichen Wert dar. Und die Kunst ist dann immer für mich, sagen wir mal, diesen sportlichen Wert, den sie für den Verein darstellen, auch finanziell so abbilden zu können. Und da muss man einfach sagen, die Verträge, die sie bisher gehabt haben, die dürfen sie so natürlich nicht wieder bekommen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was grundsätzlich dagegen sprechen wird. Klar, die Signalwirkung zu sagen, wir gehen jetzt mal neue Wege und deshalb verlängern wir nicht, die sehe ich auch, aber Borussia Dortmund ist nicht der FC Chelsea. Borussia Dortmund kann es sich nicht erlauben, keine Ahnung, X-Spieler unter Vertrag zu nehmen und auch unter Vertrag zu halten. Das ist richtig. Auf der anderen Seite, du hast auf dem Transfermarkt jetzt auch nicht so die Möglichkeiten, wo du immer adäquaten Ersatz finden kannst. Also ich könnte es nachvollziehen, wenn der BVB mit Brandt und Can zu allerdings reduzierten Bezügen verlängern würde.
Ja, ist schon, finde ich, ein spannendes Thema, ne? Weil das sind natürlich auch Spieler, die ein Stück weit auch ja zum Gerüst der Mannschaft gehören, natürlich auch viel Raum einnehmen, allein so mit ihrer Art, wie sie auftreten. Und wenn du natürlich mit denen verlängerst, bleibt das ja in etwa gleich, so dieses Gerüst. Kann natürlich auch für junge Spieler eine absolute Bereicherung sein, ne? Wenn du jetzt beispielsweise einen Emre Can hast, der unglaublich wichtig auch in der Kabine ist, oder auch Julian Brandt, der auch mal einen jungen Offensivspieler an die Hand nehmen kann, weil er ja selbst schon genug durchgemacht hat, ne? Höhen und Tiefe, dann glaube ich, kann das schon auch wertvoll sein. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Verträge relativ schnell verlängert werden könnten, auch wenn Sebastian Kehl heute noch meinte, eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Aber bevor ich jetzt noch mehr erzähle, was Sebastian Kehl zu dieser Causa Emre Can und Julian Brandt gesagt hat, hören wir doch einfach selbst.
Aber wir sind immer in guten Gesprächen mit unserem Kapitän. Das hat er auch, glaube ich, gesagt. Wir haben sehr viel Vertrauen untereinander. Und natürlich werde ich hier über die Vertragsinhalte keine Wasserstandsmeldung abgeben, aber wir haben einige Spieler, die zum Sommer, wo es auf Entscheidungen hinausläuft. Wir werden uns das ganz in Ruhe anschauen. Natürlich sind wir in vielen Gesprächen, aber es sind bis dato noch keine Entscheidungen gefallen.
Ja, also noch keine Entscheidungen gefallen und trotzdem die Tendenz bei Julian Brandt und auch bei Emre Can. Die ist klar, es wird vermutlich auf eine Verlängerung hinauslaufen. Anders übrigens bei Niki Süle, da sieht es aktuell zumindest nicht ganz so positiv aus. Aber auch da ist noch keine Entscheidung gefallen. Genauso wie bei Nico Schlotterbeck. Olli, das Thema, das begleitet uns ja schon in den letzten Wochen, wahrscheinlich sogar Monaten. Und der BVB hat immer wieder betont, eine Deadline wird's nicht geben. Auch heute haben wir natürlich Sebastian Kehl wieder darauf angesprochen und wir hören einfach mal rein, was der Sportdirektor jetzt zu dieser Thematik gesagt hat.
Ich glaube, sich in jedem Gespräch neue Argumente auszudenken, wird wohl möglich schwierig sein. Natürlich versuchen wir zu überzeugen mit all der Power, die dieser Club hat. Ich glaube auch mit der Wertschätzung, die der Junge spürt, mit den Zielen, die wir gemeinsam erreichen wollen und auch da eine Perspektive aufzuzeigen, die für ihn auch Sinn macht. Aber nein, es gibt nicht jeden Tag neue Argumente. Wir sitzen auch nicht jeden Tag zusammen. Solche Themen müssen ein bisschen reifen. Er hat jetzt über die Wintertage auch natürlich sich Gedanken darüber gemacht und wir haben davor gesprochen und wir werden auch weiter sprechen. Aber ansonsten gibt es ehrlich gesagt im Moment noch keinen neuen Stand. Dass wir weiter wollen, ist klar. Aber es ist noch keine Entscheidung gefallen.
Ja, es gibt also nichts Neues in der Causa Schlotterbeck. Um ehrlich zu sein, damit hatte ich auch nicht unbedingt gerechnet. Nico Schlotterbeck selbst hat sich ja kurz vor Jahreswechsel nochmal geäußert, hat er dem Streamingdienst Prime ein Interview gegeben, in dem er dann halt nochmal betont hat, dass er halt das große Ziel hat, in Deutschland auch mal eine Meisterschaft zu gewinnen. Hat dann in dem Zusammenhang auch daran erinnert, dass er schon mal nah dran war. Ja, klar, Schlotterbeck war Teil jener BVB-Mannschaft, die im Mai 2023 den ja schon sicher geglaubten Titel am letzten Spieltag dann doch noch verspielt hat. Und die Frage, die ihn offenbar umtreibt, ist, ob sich eine solche Chance in Dortmund noch einmal ergeben wird. Und das ist natürlich eine Frage, die nicht so ohne weiteres zu beantworten sein wird, weil du hast halt diesen übermäßig starken Konkurrenten Bayern München leider Gottes, muss man sagen, aus Dortmunder Sicht mit in der Liga. Der steht dann meistens zwischen dem BVB und der Meisterschale. Und es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass es immer wieder heißt, dass Stockerbeck-Lager würde so ein bisschen mit einem Wechsel zum FC Bayern liebäugeln. Der FC Bayern aber andererseits wartet ja immer noch darauf, wie es mit einer Vertragsverlängerung von Upamecano aussieht, will sich dann erst entscheiden. Und was ich auch ganz interessant finde in diesem Zusammenhang, Manni, du hast es angesprochen, dass das Thema Deadline. Matthias Sammer, der ja auch mitunter dazu neigt, seine Ratschläge, ist ja nach wie vor BVB-Berater, öffentlich zu erteilen, hat ja erklärt, er würde durchaus überlegen, ob man Schlotterbeck nicht eine solche Deadline stellen sollte. Und ja, ich weiß, dass er damit auch vielen BVB-Fans aus dem Herzen spricht, so nach dem Motto, der soll sich aber verdammt nochmal jetzt endlich mal klar committen, der soll sich jetzt mal bekennen. Aber ich meine, liebe Leute, da müssen wir wirklich realistisch sein. Was wird das denn bringen, außer dass du dich fast schon unnötig als Borussia Dortmund unter Druck setzt? Denn weder der FC Bayern wird sich von so einer Deadline-Ansage beeindrucken lassen, geschweige denn mögliche englische oder spanische Vereine, die eventuell interessiert sein können, die planen, das haben wir ja in vielen, vielen Jahren gelernt, die planen oder schließen ihre Planung erst sehr, sehr spät ab und die interessiert es herzlich wenig, ob Borussia Dortmund gerne etwas früher Planungssicherheit haben wollte oder nicht. Also das Problem ist tatsächlich, du würdest nichts gewinnen, indem du eine Deadline stellen würdest. Du würdest kurzfristig ein bisschen Applaus kriegen, auch in den Medien vielleicht. Endlich zeigt Borussia Dortmund Flagge, lässt sich nicht mehr auf der Nase herumtanzen. Aber du würdest einer tatsächlich richtigen Lösung keinen Schritt näher dadurch kommen. Ist meine Meinung. Vielleicht siehst du das ja anders.
Ja. Ich finde es auch schwierig. Ich glaube schon, dass intern deutlich mehr Druck ausgeübt wird, als sie das nach außen zugeben wollen, weil ja. Du hast natürlich schon auch die Sorge, dass du den Spieler so ein bisschen verschreckst. Ne? Ich oder mein Bauchgefühl würde mir sagen, Schlotterbeck zögert aus Gründen, weil er eben nach einer guten Perspektive hofft. Und wie Sebastian Kehl gesagt hat, naja, Argumente können sie sich auch nicht jeden Tag neue ausdenken. Die liegen auf dem Tisch. Eben. Und wenn dass Schlotterbeck nun sich seit 2 Monaten oder 3 Monaten anguckt und immer noch nicht überzeugt ist, dann bezweifle ich eben ganz, ganz stark, dass er das auch in der nächsten Woche macht. Aber der BVB braucht Planungssicherheit. Das heißt, nicht nur für Budgetplanungen, sondern auch für Kaderplanungen. Und deshalb fände ich es persönlich schon an der Zeit, ich weiß nicht, ob sie das intern schon gemacht haben, ihm eine Deadline zu setzen. Und ich finde, wenn man jetzt mal so auf den Kalender guckt, ne, in 4 Monaten ist die Saison vorbei, dann ist Weltmeisterschaft und dann willst du ja eigentlich schon weit davor eine Entscheidung haben. Also, keine Ahnung, Ende Januar, Anfang Februar sollte das Thema eigentlich meiner Meinung nach abgehakt sein, weil es einfach, und das merken wir ja auch Woche für Woche, Unruhe reinbringt. Und alles, was Nico Schlotterbeck macht, ob er seinen Bizeps zeigt oder ob er ihn nicht zeigt, hat eben Zündstoffpotenzial. Und
ja, total.
Das
total.
Muss einfach, finde ich, jetzt bald mal abgehakt werden.
Das wäre tatsächlich wünschenswert, gerade auch, und ich meine, da hast du ja völlig recht, der BVB muss ja unter anderem wissen, wie weit kann er gehen, in Sachen Aaron Alcemino beispielsweise. Da läuft ja auch die Leihe aus zum Saisonende.
Ja, er könnte sogar schon im Winter zurück zum FC Chelsea.
Theoretisch,
ne?
Ja. Also das heißt, du musst dann ja wissen, wie stark musst du dich munitionieren für die Gespräche mit Chelsea, was eine Weiterverpflichtung von ihm angeht. Oder du musst vielleicht auch wissen, soll ich tatsächlich noch mal auf Niki Süle zugehen? Weil
ich wollte gerade sagen, am Ende bleibt Niki Süle.
Ja, genau, der bleibt. Wer bleibt, der bleibt. Wer weiß. Also in der Tat, ich verstehe die Motivationslage dahinter. Nur ich frage mich andererseits, bringt es tatsächlich was, indem du jetzt sehr plakativ ein Ultimatum stellen würdest? Weil das setzt den Spieler schon irgendwo auch in der Öffentlichkeit unter Druck. Das könnte logischerweise dazu führen, dass er einerseits vielleicht mit Borussia Dortmund abschließt oder wenn du völlig abgezockt bist, das will ich Schlotterbeck jetzt nicht unterstellen, dann könntest du sagen, ihr könnt mir hier so viel drohen, wie ihr wollt. Ich habe doch für ein weiteres Jahr Vertrag und zur Not spiele ich noch eine weitere Saison bei Borussia Dortmund und gehe dann ablösefrei. Also da ist der BVB tatsächlich in einer sehr, sehr schwierigen Position. Nochmal, ich glaube dabei, dass es eher, sagen wir mal, eine Maßnahme für die Öffentlichkeit wäre, wenn man jetzt tatsächlich mit einem Ultimatum drohen würde. Ich glaube nicht, dass dich das wirklich entscheidend voranbringt. Du musst es halt letztendlich im Konsens lösen. Noch dazu, wenn du das halt in die Tat umsetzen willst, was du ja auch jetzt öffentlich angekündigt hast, also Schlotterbeck zu so einer Art Galionsfigur, Identifikationsfigur der Mannschaft im Hinblick auf die kommenden Jahre zu machen. Aber da sind halt auch, das hat Kehl ja auch eben durchblicken lassen in unserem O-Ton, da sind ja halt alle Argumente auf dem Tisch. Also man hat Schlotterbeck sehr wahrscheinlich gesagt, was man mit ihm vorhat. Man hat Schlotterbeck sehr wahrscheinlich aufgezeigt, was er in Dortmund verdienen könnte, wenn er seinen Vertrag vorzeitig verlängern sollte. Das ist ja auch alles nicht unerheblich. Der Ball liegt eindeutig im Feld bei ihm und da kann man einfach nur hoffen, dass er sich möglichst schnell entscheidet und dass er zumindest dann, wenn er sich gegen Borussia Dortmund entscheiden sollte, dem Verein, der ja auch einiges für ihn geleistet hat, der ihm ja diese Bühne, diese Entwicklungsmöglichkeit gegeben hat, dann auch die Möglichkeit gibt, für ihn eine, sagen wir mal, gute Nachfolgeregelung ohne ganz großen Zeitdruck realisieren zu können.
Voll.
Das wäre, aber das ist natürlich, mein Wunschdenken. Ja, und das kommt meinem Bauchgefühl eigentlich ziemlich nahe. Ich glaube, dass Nico Schlotterbeck gehen wird, sagt mir mein Bauchgefühl. Und ich glaube, dass er irgendwann in den kommenden Wochen, könnte ich mir vorstellen, spätestens im Frühjahr, also sagen wir mal Februar, März, aber dann wirklich allerspätestens den BVB über seine Absichten informieren wird.
Ja, ja, gehe ich absolut mit, Olli. Gehe ich absolut mit. Freitag, Frankfurt. Knackiger Start. BVB ist es wahrscheinlich nicht ganz so recht. Ich glaube, Niko Kovac hätte gerne noch ein, zwei Tage länger Zeit gehabt, sich auf das Fußballjahr 2026 zumindest bis zum Sommer vorzubereiten. Aber hilft nichts. Der BVB macht es deshalb ein bisschen ungewöhnlicher. Diesmal fliegt am Donnerstag, am Matchday Minus One sozusagen, direkt aus Malaga, das ist so in etwa 45 Autominuten hier von Marbella entfernt, nach Frankfurt. Abends gibt es dann die Pressekonferenz in digitaler Form, also nicht aus Dortmund-Brakel. Und dann geht es auch schon gegen die Eintracht. Olli, wann sagst du denn, ist diese Saison für den BVB eine erfolgreiche? Hat das mit dem Tabellenplatz zu tun?
Ja, das hat immer was mit dem Tabellenplatz zu tun, allerdings jetzt auch nicht nur. Ich sage mal so, es wäre aus meiner Sicht eine erfolgreiche Saison für Borussia Dortmund, wenn du tatsächlich diesen Tabellenplatz 2 behaupten könntest. Ein wichtiges Signal, um, ich sage mal, Vereine, die in den vergangenen Jahren natürlich auch aufgeholt haben, den BVB teilweise ja auch, dieses große Leverkusener Jahr, jetzt nicht zu vergessen, überflügelt haben. RB Leipzig spielt eine sehr, sehr starke Saison. Die haben sich für die kommenden Jahre einiges vorgenommen, verfügen ähnlich wie Leverkusen auch über einen sehr, sehr guten finanziellen Background. Wenn du die hinter dir lassen könntest, dann wäre es eine erfolgreiche Saison. Und wenn dir das tatsächlich gelingen sollte, na, das, was wir eingangs so ein bisschen erörtert haben, diese Stimmung, die so ein bisschen diffus derzeit noch ist, wenn du diese Stimmung wieder positiver gestalten könntest, durch Ergebnisse in erster Linie, dabei ist auch die Champions League nicht außer Acht zu lassen, aber auch durch überzeugende Spiele, durch gute Auftritte. Und ich meine, Manni, ist ja jetzt auch nicht von ungefähr, dass Niko Kovac, so wie du es gesagt hast, gerade an Überzahlspiel, am Offensivspiel da in Marbella jetzt feilt, dass die Passgenauigkeit wieder erhöht wird. Also da, glaube ich, hat Borussia Dortmund tatsächlich die meiste Luft nach oben. Defensiv hat sich das Team eigentlich in der kompletten Kovac-Zeit, also ist ja dann im Februar, wird es ja dann auch schon ein Jahr sein, dass er hier ist, hat sich der BVB da schon erheblich stabilisiert. Spielerisch hat die Mannschaft noch deutlich Luft nach oben. Und wenn man das hinkriegt, dass die Spiele auch die überzeugenden Spiele, die Anzahl der überzeugenden Spiele wieder zunehmen wird und man die aktuelle Platzierung halten kann, dann wäre es eine gute Saison. Manni, man darf ja nicht vergessen, es ist lange, lange her, ich glaube 7 Jahre her, dass Borussia Dortmund zu diesem Zeitpunkt der Saison so gut dasteht, wie sie es aktuell tun. Also bei allem, was man dann auch vielleicht zu Recht, zu Unrecht teilweise, vieles auch zu Recht bekrittelt, muss man immer wieder sagen und sich in Erinnerung rufen, woher kommt Borussia Dortmund aus einer sehr, sehr chaotischen Phase und wie steht die Mannschaft rein sportlich jetzt da? Also das ist letztendlich das Entscheidende. Aber die Ansprüche sind hoch und deshalb wird es wichtig sein, einfach auch besseren Fußball zu spielen in der zweiten Saisonhälfte.
Ja. Und die Spieler dazu hast du eigentlich auf dem Papier alle, ja, mal, musst du dich definitiv auf gar keinen Fall verstecken. Und die Spieler, gute Spieler, habe ich jetzt dann übrigens auch gleich, Olli. Wir gehen es dann nämlich Paddel spielen. Spanien, wow, ist ja ganz bekannt für den Paddelsport und ja, ich glaube, die Kollegen um Jörg Weiler, die haben schon angefragt und deshalb werden wir jetzt dann, glaube ich, mal intern losziehen, bis dann noch die Sonne genießen und dann abends weiterarbeiten, ne? Weil arbeiten kannst du immer, aber Paddel spielen in der Sonne geht eben nicht immer und wenn ich das mir stimmt, euer Wetter angucke, dann wird das in Deutschland auch noch ein bisschen dauern, bis man das wieder kann.
Ja, gerade jetzt, wo wir reden, hat es übrigens wieder angefangen zu schneien, wenn ich hier aus meinem Bürofenster schaue. Also,
sehr gut. Dann hole ich jetzt meine Sonnenbrille und du dir deinen Schlitten, dein Rodel. Und dann sehen wir uns in Frankfurt und hören uns alle zusammen wieder am Montag.
Und ich wünsche dir viel Erfolg beim Paddle. Denn Jörg Weiler, der Kollege von der Bild-Zeitung, ist übrigens eher meiner Altersklasse. Ich glaube, der
spielt aber sehr gut.
Spielt aber sehr gut, das muss ich sagen. Mit viel Übersicht und Erfahrung, Manni.
Ja. Ja.
Also mach dich auf was gefasst. Und
ich berichte.
Das unter anderem werden wir, wie dieses Spiel ausgegangen ist, dann in der kommenden Ausgabe der Dortmund-Woche thematisieren. Dann hören wir uns, es ist ja unglaublich, es geht ja dann direkt in die vollen Freitag, englische das Woche. Spiel bei Eintracht Frankfurt und dann anschließend die englische Woche mit dem Heimspiel am Dienstag darauf gegen Werder Bremen. Also, und zwischendrin, nicht vergessen, auch nicht ganz unwichtig, die Dortmund-Woche.
Macht es gut, schöne Woche, bis dann.
In diesem Sinne, gute Woche, ciao.